Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Donnerstag, der 10. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international. Mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. Gestern Abend ist bei einem Festakt in Berlin, dem 70. Jahrestag des Eintritts der Bundesrepublik in die NATO, gedacht worden. Außenminister Johann Wadephul hat in einer Rede auf einen aus heutiger Sicht bemerkenswerten Umstand hingewiesen, wie ich fand. Als Deutschland nämlich damals der NATO beitrat, Juli 1955, vor 70 Jahren, da gab es gar keine deutsche Armee, die sozusagen beitrat. Die Bundeswehr wurde nämlich erst ein paar Monate später, im November 1955, gegründet. Und das hat mich so ein bisschen an eine Nachricht aus diesen Tagen erinnert. Deutschland, hat Bundeskanzler Merz ja unlängst gesagt, soll die konventionell stärkste Armee in Europa bekommen. Dazu ist viel Aufrüstung nötig. Und was nötig ist, dafür bekommt man langsam ein Gefühl. Zum Beispiel hat die Agentur Bloomberg dazu jetzt vor einigen Tagen Zahlen im Umlauf gebracht. 2500 gepanzerte Fahrzeuge und 1000 Kampfpanzer, hieß es dort, wolle die Bundeswehr in den kommenden 10 Jahren anschaffen. Gesamtvolumen etwa 25 Milliarden Euro. Und Insider gehen offenbar davon aus, dass der Bedarf in Wahrheit noch viel höher ist, nämlich in Richtung bis zu 10.000 gepanzerter Fahrzeuge. Was halten Sie von diesen Zahlen, Herr Mölling? Und wozu dient es, wenn die ja nur mit Absicht offenbar geleakt werden?
Naja, wenn wir da anfangen, wo Sie sozusagen auch angefangen haben, nämlich bei der Bundeswehr, als sie sozusagen sich das erste Mal aufgestellt hat, dann kann man sich natürlich heute fragen, ob es einfacher gewesen ist, aus dem Nichts eine Armee zu schaffen oder eine vorhandene Armee umzustrukturieren und aufzubauen. Ne? Das ist vor allen Dingen dann eine, wie soll man sagen, Organisationstransformation, Organisationsmanagement ist eine schwierige Aufgabe, gerade in einem Ministerium, das 3000 Menschen hat, die versuchen sozusagen Steuerung auszuüben und dabei auch noch gesteuert werden müssen. Das ist, glaube ich, die erste große Herausforderung. Und Sie haben es ja eben auch gesagt, man bekommt so langsam Gespür parallel zu diesen Zahlen, die da rausgepurzelt sind, ist jetzt auch ein Entwurf im Umlauf, wie man eben das Ministerium umstrukturiert. Gleichzeitig gibt es neue Staatssekretäre. Also wir sehen, es ist gerade ganz, ganz viel in Bewegung.
Wir sprechen vom Verteidigungsministerium. Nur noch einmal zur Verdeutlichung, weil ich ja gerade vom Außenminister gesprochen habe. Das Ministerium, was Sie meinen, genau, ist das Verteidigungsministerium.
Genau, wir sind jetzt im Verteidigungsministerium. Da passiert tatsächlich sozusagen nicht nur im Verteidigungsministerium, sondern auch in der Bundeswehr passiert ganz viel. Und bei den Zahlen muss man sagen, ja, das kann schon sein, denn man muss sich ja vorstellen, dass die Bundeswehr in den letzten Jahren trotz Zeitenwende vor allen Dingen sich vorgenommen hat, die alten Lücken zu stopfen, die sind noch nicht gestopft, und eben noch nicht sich darauf eingestellt hat, dass man neue NATO-Ziele hat, die für alle bedeuten, in der NATO, so über den Daumen gepeilt, ein Drittel mehr. Und dazu kommt, dass die NATO-Staaten, die meisten zumindest, davon gehen wir so aus, auch ungefähr noch ein Drittel überhaupt gar nicht der alten Ziele erledigt hat. Das heißt also, insgesamt muss man schon sich sehr, sehr weit strecken. Und wenn man dann nicht nur neue Panzer kauft, sondern auch alte stilllegt, weil man sie eigentlich gar nicht mehr benutzen kann, dann wird das schon eine ziemlich hohe Zahl. Das ist also nicht völlig absurd. Was da allerdings nicht mit drin steckt, und das erstaunt mich immer wieder, ist irgendeine europäische Dimension. Man könnte ja sagen, Deutschland kauft nicht nur Panzer für sich, sondern auch für andere. Das hilft der deutschen Industrie und wir verleihen die Panzer dann an unsere Partner. Dann hätten sie gleichzeitig auch das Thema Interoperabilität und so gleich mit erledigt. Zurzeit läuft das alles sehr national ab. Aber insgesamt muss man sagen, ja, das ist, wenn es so käme, hätte es wahrscheinlich große Vorteile, weil auch die Industrie sagen könnte, okay, jetzt wissen wir wenigstens mal, was die wollen und für wie lange wir auch produzieren können.
Das Ganze steht in Zusammenhang, Sie haben das eben schon angesprochen, mit der überarbeiteten NATO-Planung. Die NATO hat Deutschland gebeten, eben binnen dieser 10 Jahre, um die es geht bei diesen Anschaffungsplänen, bis zu 7 zusätzliche Kampfbrigaden für die NATO bereitzustellen. Offenbar gibt es aber einen entscheidenden Unterschied bei dieser Beschaffungsstrategie zu dem, wie die Bundeswehr früher gearbeitet hat. Bisher war es, nach dem, was ich gelesen habe, so, dass die Bundeswehr sozusagen Materialbeschaffung, also zum Beispiel Panzer kaufen, immer in einem Vorgang gedacht hat mit Personalaufwuchs. Also nicht nur Panzer kaufen, sondern gleich die Frage mit beantworten, wer soll denn die Panzer eigentlich fahren, die wir da kaufen wollen. Und das soll jetzt anders laufen, das soll voneinander entkoppelt werden. Kurz gesagt, also man kauft jetzt erstmal Panzer, auch wenn noch gar nicht klar ist, ob dann, wenn die Panzer kommen, jemand da ist, um sie zu fahren. Das hat mich erstmal überrascht. Das klingt so ein bisschen wie NATO-Beitritt ohne Bundeswehr, damals 1955. Wir treten schon mal bei und dann gucken wir mal, wie wir mit unserem Streitkräfteaufbau denn dann vorankommen. Ist das sinnvoll? Und wenn ja, warum? Das wird ja sozusagen als Fortschritt verkauft. Wieso?
Ja, also Sie haben total recht. Es klingt erstmal irgendwie komisch, man ist perplex. Aber ja, es ist sinnvoll, denn wenn Sie das so gemächlich machen, wie wir das sonst immer gemacht haben, ne, schreiben erstmal ein Konzept und dann überlegen wir, wo die Leute herkommen, dann wird abgewogen, dann sind schon wieder 2 Jahre vergangen. Wir haben zurzeit aber die Herausforderung, quasi auf Zeit zu optimieren, die läuft uns davon mit jedem Tag, in dem nichts passiert. Das heißt, Sie gehen, ich sage das jetzt mal etwas übertrieben so, Sie müssen schon eine Wette eingehen, dass Sie die Panzer jetzt beschaffen und parallel versuchen, die Leute dafür zu bekommen. Denn wenn Sie jetzt erstmal das nächste Personalkonzept schreiben und dann erst sagen, so jetzt wissen wir, wie wir die Leute bekommen könnten, dann wird das alles im Grunde genommen viel zu spät. Also von daher würde ich sagen, ja, machen. Sie könnten auch pragmatisch sagen, die Panzer, die wir bauen, die sind wir immer losgeworden. Also im Zweifelsfalle, wenn wir zu viel Panzer für zu wenig Leute haben, dann werden wir die an irgendjemanden verkaufen können. Wir werden wahrscheinlich kein Minusgeschäft dabei machen können. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, ob sich bei dieser Entscheidung, das ist eine Einzelentscheidung, die innovativ sein kann, aber nur dann, wenn das gesamte System mitzieht. Das heißt also wirklich alle sagen, okay, wir machen das jetzt einfach mal und jetzt lasst uns doch einfach mal ins Risiko gehen, was ja für Deutschland insbesondere unvorstellbar ist. Ne? Also man sichert sich 100-mal ab und die Frage ist jetzt, ob alle im System, auch diejenigen, die ja letztendlich aus richtigen Perspektiven sagen, ob ich das mittragen kann, weiß ich nicht, weil da hängt meine Karriere dran. Ne? Es gibt ja sozusagen immer noch einen Rechtsstaat, ob die sagen, okay, ich gehe da mit, soweit wie ich irgendwie gehen kann. Oder schafft der Staat die Voraussetzungen, das Parlament dann auch, die rechtlichen Voraussetzungen, um einen schnellen Aufwuchs möglich zu machen. Also es geht nicht nur um die Einzelentscheidung, sondern wir werden insgesamt das Gesamtsystem Verteidigung in Deutschland wirklich beschleunigen müssen. Und dann muss man neue Wege gehen.
Wenn Sie sagen, da hängen dann womöglich auch Karrieren von Leuten dran, die sich da im Vorhinein berechtigte Sorgen machen. Also denken Sie an Politiker oder denken Sie an Leute in der Rüstungsindustrie oder an wen denken Sie da?
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Kachava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Ich denke vor allen Dingen an deutsche Verwaltungsbeamte im Verteidigungsministerium, im Beschaffungsamt, all diejenigen, die ja auf Recht und Gesetz verpflichtet sind in dem, was sie machen. Und denen müssen sie im Grunde genommen nicht nur eine neue politische Richtung vorgeben, sondern auch den Rechtsrahmen so ändern, dass sie den nutzen können. Dann nur dürfen sie erwarten, dass die Leute ja eben dann nicht mehr ins rechtliche Risiko gehen, sondern sagen, okay, wir gehen den, wenn das die Position des Staates und der Regierung ist, nämlich zu sagen, wir versuchen das jetzt mal und wir nehmen auch Rückschläge in Kauf, denn das muss man ja auch ganz klar sehen. Es wird Sachen geben, die schiefgehen. Ja, also irgendwas wird nicht funktionieren, wo man aber sagen muss, naja, wir müssen es aber wenigstens versuchen. Und so eine Art von Philosophie, die, wenn Sie jetzt wieder zurückgehen wollen, sozusagen in die 1950er, 55er Jahre, da ja auch vorgeherrscht hat. Ne? Deutschland wollte sich ja nicht wieder bewaffnen. Wir haben dann ja im Grunde genommen einen starken Druck gekriegt und haben diese Perspektive geändert. Das ist ja ein unheimlicher Perspektivwechsel gewesen. Da stehen wir jetzt auch, aber vor dem Hintergrund, dass wir schon eine Bundeswehr haben, die selber in Teilen zumindest, im Ministerium, aber auch in den Streitkräftestrukturen, sich selber blockiert.
Okay. Und das heißt dann auch, wenn jemand wie die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen, Sarah Nanni, wenn die sagt, Aufwuchs heißt nicht Sachen kaufen und bemängelt, dass sie keinen Plan erkennen könnte hinter diesem offenbar geplanten Panzerkauf, hat sie dann Unrecht?
Nee, da hat sie recht. Also zumindest gibt es zurzeit keinen öffentlich hingelegten, vom Verteidigungsminister hingelegten Plan, wo drin steht, so wollen wir das machen. Sondern es purzeln so Einzelentscheidungen raus. Ne? Und dann muss man sagen, okay, jetzt versuchen wir sozusagen diese Einzelentscheidungen wohlwollend in einen sinnvollen Rahmen zu sortieren. Das ist das, was ich jetzt hier gerade gemacht habe.
Hier im Podcast.
Ja, ja, genau. Also, wir versuchen gerade quasi beim Reden und beim Gehen hier die Strategie zu entwickeln oder sie zu identifizieren. Die Aufgabe von Sarah Nanni ist natürlich, das zu kritisieren, das ist Aufgabe der Opposition. Und sie hat natürlich einen Punkt. Ne? Der Verteidigungsminister ist der dienstälteste Minister in dieser Regierung. Man hätte erwarten können, dass er am Tag 2 seiner Amtszeit, er wollte dieses Amt, rausgeht und sagt, hier ist übrigens der Plan, was wir jetzt machen werden und folgende Schalter legen wir jetzt um. Und Sie sehen, dass das alles passiert, aber offensichtlich will man auf politischer Ebene nicht ins Risiko gehen und sagen, so, das ist das, was wir vorhaben. Wir haben schon eine Zielmarke, nämlich 2029, aber das ist natürlich noch sehr abstrakt. Das müssen Sie runterbrechen und ich bin mir sicher, dass Sie das runtergebrochen haben. Sie erzählen es nur nicht möglicherweise, weil Sie eben Angst haben, dass Sie nachher, sagen, wie sagt man so schön, accountable gehalten werden, also verantwortlich gemacht werden und sagt, du hast dein Jahresziel aber nicht erreicht, das du dir selber gesetzt hast. Was verständlich ist, weil natürlich das Risiko, dass man diese Ziele erreicht, das steigt gerade, dass es nicht funktioniert. Ne? Und dann ist immer die Frage, ist auch die, jetzt komme ich nochmal dazu, das gesamte System muss sich ändern. Ändert sich auch das Parlament und auch die Opposition in der Art und Weise, wie sie Kritik an den Vorgängen übt? Oder bleibt sie in der alten Logik, das geht nicht nur um die Rolle der Opposition, es geht auch um die Frage, kontrolliert das Parlament und jeder Parlamentarier jedes einzelne kleine Rüstungsprojekt, dann werden sie bei der Anzahl der Rüstungsprojekte, die auf uns zukommt, überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Das heißt, wir werden hier alle einen Schrittwechsel machen müssen, in den Spurt oder sozusagen die Flughöhe ändern müssen, mit der wir auf Sachen drauf gucken. Da muss man aus der Froschperspektive in die Vogelperspektive kommen.
Mal von der politischen Debatte und der Art, wie über solche Dinge geredet wird, abgesehen und zu den sozusagen materiellen Grundkonditionen, die sowas ja mit sich bringt. Man kann ja viel bestellen, aber dann muss es ja, wenn man dann mal bestellt hat, auch erst gebaut und geliefert werden. Das ist nach allem, was man weiß, ja nicht so einfach. Frankreich hat schon vor Jahren einen neuen Kampfpanzer angekündigt, den gibt's immer noch nicht. Und dann habe ich, glaube letzte Woche im Economist gelesen über die US-Rüstungsfirma JSMC in Ohio. Die bauen den Abrams-Panzer, der somit der modernste Kampfpanzer der Welt ist. Und bauen ist schon fast das falsche Wort, weil die nämlich gar keine neuen Abrams mehr herstellen, sondern sozusagen gebrauchte Panzer ins Werk holen und auf den neuesten Stand bringen, instand setzen und wieder sozusagen in Schuss bringen. Das dauert, stand da, fand ich interessant, pro Stück 2 Jahre. Und Polen, wenn man es mal konkret machen will, hat wenige Wochen nach der russischen Vollinvasion in der Ukraine, also Februar 2022, 250 Stück von den Abrams-Panzern bestellt bei dieser Firma in Ohio. Die sollen laut Vertrag bis 2026, bis nächstes Jahr, alle geliefert werden. Stand jetzt hat Polen 28 von denen bekommen. Das heißt, da ist noch ein bisschen was aufzuholen und man kann letztlich ja schon eigentlich fast sehen, das klappt nicht mit dem Zeithorizont, den die sich da gezogen haben oder womöglich ist es wackelig. wenn man sich sowas alles anschaut und dann überlegt, was die Bundeswehr jetzt davor hat und auch mit den Stückzahlen, die da im Raum stellen, wie realisierbar ist das denn, beziehungsweise über was für einen Zeithorizont reden wir denn da? Sie haben ja gerade das Jahr 2029 auch erwähnt.
Ja, also ich glaube, wichtig ist bei all den Planungen, die jetzt da stehen, da ist der Zeithorizont eben nicht 10 Jahre, sondern der ist tatsächlich, die NATO plant immer 19 Jahre im Maximum. Es gibt eine Kurzfristplanung, eine Langfristplanung. Das muss man damit beachten. Und ich glaube, dass jetzt kommt sozusagen der Perspektivwechsel auch zu uns und zu uns beiden. Die Vergangenheit informiert nicht die Zukunft. Das heißt also, wenn ich so weitermachen will wie bisher, dann ist das, was die Produktionszahlen der Vergangenheit gewesen ist, das, was es in Zukunft auch sein wird. Ich muss umstellen. Das wird damit glasklar. Klar ist auch, wenn Sie sagen, ich bestelle 10.000 gepanzerte Fahrzeuge oder ein Volumen von 25 Milliarden, dann ist das ein Signal an die Produzenten zu sagen, wenn die Verträge sozusagen da sind, okay, wir können uns jetzt schon mal Gedanken machen, wie bauen wir die Produktion eigentlich aus? Woher kriegen wir den Stahl? Alles andere. Das läuft ja. Es gibt eine Meldung von, ich glaube, gestern oder vorgestern, die Salzgitter AG, großer Chemiekonzern in Deutschland, kennen vielleicht wenige, hat eine Lizenz zur Produktion von Panzerstahl bekommen. Ja, also es bewegt sich ganz viel. Die Schwierigkeit zurzeit ist bei all dem, was sich gerade bewegt, den Überblick zu behalten und zu überlegen, macht das irgendwie gerade Sinn oder macht das keinen Sinn? Aber dieses macht es Sinn oder macht es keinen Sinn, müssen wir wirklich von einem neuen Hintergrund, glaube ich, reflektieren und die Frage umdrehen und sagen, okay, was muss denn passieren, damit diese Fahrzeuge zum Zeitpunkt X tatsächlich alle da sind? Und welche auch rechtlichen Bedingungen müssen dafür geändert werden? Produktionsbedingungen, ich brauche in der Produktion ja Personal, ne? Also die Rüstungsindustrie hat ein Problem, weil sie qualifiziertes Personal kriegen muss. Wenn sie Panzer bauen wollen, brauchen sie Panzerschweißer, also Menschen, die Panzerstahl schweißen können. Das ist eine hohe Kunst. Die finden sie nicht in der Automobilindustrie mal irgendwo an der Ecke stehend, weil irgendein Laden dicht gemacht hat. Also wir können sozusagen eine lange Liste von Herausforderungen machen, die verändert werden müssen. Und da müssen tatsächlich, komme ich aufs System zurück, da müssen tatsächlich alle mitziehen. Sonst wird das eben nicht gelingen.
Also die Maßstäbe von früher, die dann zu solchen Dingen, wie ich sie gerade gesagt habe, führen, vielleicht gar nicht mehr anlegen, weil man jetzt eben in der Umstellung ist.
Sie sind eine Warnung. Ja. Sie sind eine Warnung, die heißt, mit dem alten System werdet ihr es nicht schaffen. Wie sieht das neue System aus? Und was heißt das runtergebrochen, wenn ich 2029 nicht all das, aber ich sag mal 40% von dem haben will? Was muss dann morgen und übermorgen eigentlich passieren?
Okay, wir werden das sicher weiter im Auge behalten und auch hier im Podcast weiter besprechen, was da passiert. Für heute sage ich vielen Dank, Herr Mörling. Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Donnerstag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Danke für Ihr Interesse, ein schönes Wochenende und bis bald.
Tschüss, bis bald.